Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Der linken Politiker Peter Ritter aus Mecklenburg-Vorpommern hat diese Tage Post vom Landeskriminalamt erhalten und erfahren, dass er auf einer Namensliste eines rechtsextremistischen Netzwerks steht. Wie es ihm damit geht, das erfahren Sie gleich bei Deutschland heute. Außerdem blicken wir nach Hessen. Es gibt neue Erkenntnisse im Mordfall Lübcke und zum Anschlag in Wächtersbach. Und wir berichten vom Stuttgarter Flughafen. Erstmals demonstrieren dort Fridays for Future-Aktivisten. Wir haben vorgestern in unserer Sendung darüber berichtet, dass das Landeskriminalamt von Mecklenburg-Vorpommern diese Tage über 1000 Personen in einem Brief informiert hat, dass sie auf einer Namensliste des mutmaßlich rechtsterroristischen Netzwerks Nordkreuz stehen. Auch wenn in dem Brief steht, es gäbe keine Gefährdung, so dürften die Empfänger doch ziemlich verunsichert sein. Denn das Netzwerk Nordkreuz steht im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Und daher ist bereits von Todesliste die Rede. Zur Erinnerung, das NSU-Trio hatte eine Liste mit Feinden angelegt. Auch der Name des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke wurde auf einer Liste gefunden. Der linken Politiker Peter Ritter, seit 25 Jahren Landtagsabgeordneter in Schwerin, wurde ebenfalls vom LKA informiert. Wie es ihm damit geht, auf so einer Namensliste zu stehen, das habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
Nun wissen Sie, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich auf einer solchen Liste auftauche. Schon als der NSU vor vielen Jahren aufgeflogen ist, hat man mich darüber informiert, dass ich auch da auf Listen gestanden habe, beziehungsweise Anschriften von meinen Büros. Ich bin auch in der jüngsten Vergangenheit Opfer eines gezielten Hackangriffs gewesen auf alle möglichen Seiten im Netz, wo man dann anti- oder rassistisches Material auf meine Seiten gepostet hat. Das ist also nichts Neues für mich und das erschüttert mich auch nicht. Mich erschüttert eher der Umgang der Behörden mit diesem Thema, dass man verharmlost und relativiert. Wenn ich von Listen höre, wo Materialsammlungen von Menschen auftauchen, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Das ist aber bei den zuständigen Behörden leider nicht der Fall.
In dem Brief vom Landeskriminalamt steht ja, dass Sie nicht konkret gefährdet sind. Wie glaubwürdig ist das für Sie?
Nun, das ist für mich angesichts aktueller Ereignisse wenig glaubwürdig. Ich will hier an den Mord an Lübcke erinnern. Ich will hier an die Bombendrohung gegen die Parteizentrale der Linken in Berlin erinnern oder jüngst den Sprengstoffanschlag auf eine linke Stadträtin in Zittau. Und wenn man in solchen Zusammenhängen dann davon redet, dass es keine akuten Bedrohungssituationen gäbe, dann ist das für mich wenig nachvollziehbar und das klingt eben genau nach Relativierung und Verharmlosung.
Was heißt das jetzt konkret für Sie? Ergreifen Sie jetzt bestimmte Maßnahmen? Also posten Sie jetzt zum Beispiel Ihren Urlaubsort nicht mehr auf Facebook?
Nein, das ist ja genau das, was diese Menschen versuchen. Sie wollen uns einschüchtern, sie wollen uns in unserem Aktionsrat einschränken, sie wollen uns einfach Angst machen. Und das darf nicht passieren. Deswegen wird mein Leben ganz normal weitergehen. Aber ich werde natürlich, genauso wie ich das vorher getan habe, sehr sensibel in meinem Umfeld sein und alle Dinge, die passieren, sehr aufmerksam auch verfolgen. Ich will nur kurz daran erinnern, dass zum Beispiel am 8. Mai in Demmin, wo ich auch ein Wahlkreisbüro habe, kurz vor dem Aufmarsch der NPD, mein Wahlkreisbüro angegriffen worden ist. Das habe ich angezeigt. Ich habe auch hier bislang heute leider keine Reaktion. Ich werde aber trotzdem immer wieder diese Dinge auch öffentlich machen. Ich werde sie beim Namen nennen und ich werde mich keinesfalls zurückziehen.
Sie sagen, Sie haben keine Reaktion erhalten. Auf was keine Reaktion? Also seitens der Polizei?
Auf die Anzeige. Also wir haben ja diesen Angriff auf mein Wahlkreisbüro bei der Polizei angezeigt. Bislang sind keine Ergebnisse bekannt geworden. Es gibt auch keinerlei Informationen, ob das Verfahren eingestellt worden ist. Das ist im Übrigen so das, was uns ja auch täglich begegnet, dass wenn man auch Dinge anzeigt, wie auch den Hackerangriff, man zunächst sozusagen die Ermittlungsarbeiten aufnimmt, aber früher oder später dann, wenn man die Information erhält, man konnte die Täter nicht ermitteln, deswegen ist das Verfahren eingestellt. Das passt so alles ein bisschen in das Bild auch des Umgangs mit diesen vielen tausend Namen und Adressen, die gesammelt worden sind. Wenn dann behauptet wird, es sind keine Todeslisten und keine Feindeslisten, dann muss ich sagen, das ist mir relativ egal, wie man diese Listen bezeichnet. Es gibt hier Menschen, es gibt hier eine Gruppierung, eine mutmaßlich rechtsextremistische Gruppierung, die Daten von Menschen gesammelt hat, und das machen die nicht zum Spaß oder weil sie Langeweile haben, sondern sie verfolgen eine Absicht. Und genau das muss öffentlich gemacht werden. Und auch das liest man leider in dem Brief, den jetzt auch 1200 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erhalten haben, nicht. Da ist nur die Rede davon, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte als MV gibt, dass man dort aufgetaucht ist mit Namen und Adresse. Aber wer die Beschuldigten sind, was dahinter steckt, das geht leider auch aus diesem Brief nicht hervor. Und wenn man nicht zufällig aus den Medien die Information erhalten würde, dass es hier um ein rechtsextremistisches Netzwerk, nämlich Nordkreuz, handelt, was Adressen gesammelt hat, würden die Betroffenen, die jetzt auch diese Briefe erhalten haben, gar nicht wissen, worum es geht. Eine Verschleierungstaktik, eine Verharmlosung, die nicht zu tolerieren ist.
In dem Brief wird auf die laufenden Ermittlungen verwiesen. Deswegen könne man nicht nähere Angaben machen, so steht da drinnen. Immerhin sind sie informiert worden, könnte man auch argumentieren. Ihre Kollegin aus Sachsen, die Linken-Politikerin Kerstin Köditz, fordert genau das auch für sächsische Betroffene, die eben nicht informiert werden. Ja, wie sollen wir denn umgehen mit den Namenslisten rechtsextremistischer Netzwerke?
Also zunächst einmal ist es richtig, dass wir informiert worden sind, und es ist auch höchste Zeit, dass die Betroffenen informiert worden sind. Und das erwarte ich auch von allen anderen Personen, dass sie eine Information bekommen, dass sie eben auf diesen Listen stehen. Das ist nun keine Heldentat des hiesigen Innenministers. Er hat einfach auf den öffentlichen Druck reagiert, den wir hier auch alle aufgebaut haben. Und es ist schon interessant, dass noch vor 14 Tagen von 29 Personen die Rede war, die informiert worden sind. Die haben eine Einladung, eine Vorladung vom Bundeskriminalamt erhalten. Dort ist ihnen mitgeteilt worden, dass das BKA schon sehr frühzeitig auch die hiesigen Behörden sensibilisiert hat, die betroffenen Personen zu informieren. Das hat man 2 Jahre lang nicht getan. Nachdem diese Mitteilung der 29 in der Öffentlichkeit deutlich geworden ist, hat dann das Innenministerium jetzt reagiert und hat gesagt, okay, wir informieren jetzt 1200. Wie innerhalb von 14 Tagen die Zahl von 29 auf 1200 anwachsen kann, auch diese Erklärung ist man bislang schuldig gewesen. Also, dass es die Information gibt, das ist hoch anzurechnen, aber der Informationsgehalt in diesem Informationsbrief, der tendiert gegen null. Und das ist also wieder nur eine Beruhigungspille, die dort gegeben wird, weil keinerlei Hinweise auf den eigentlichen Hintergrund gegeben werden, sondern nur, dass es eine Materialsammlung gibt, dass mein Name dort zufälligerweise aufgetaucht ist und dass kein Gefährdungspotenzial zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht.
Also Sie fordern maximale Transparenz.
Ja, natürlich. Maximale Transparenz, und dazu gehört Öffentlichkeit, weil mir nützt es überhaupt nichts, wenn ich im Innenausschuss hinter verschlossenen Türen in einer nicht öffentlichen Sitzung irgendwelche Informationen erhalte oder in anderen Gremien und damit in der Öffentlichkeit nicht arbeiten kann. Wir müssen die Öffentlichkeit aufrütteln, wir müssen öffentlich machen, welche Gefahren hier für den demokratischen Rechtsstaat entstehen.
Im Visier Rechtsextremer, der linken Politiker Peter Ritter aus Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Mordanschläge mit mutmaßlich rechtsextremen bzw. rassistischem Hintergrund in Hessen. Das fünftgrößte deutsche Bundesland kommt nicht zur Ruhe. Für morgen ruft ein linkes Bündnis mit dem Namen Rechten Terrorstoppen zu einer Demonstration in Wächtersbach auf. Dort war am Montag ein Eritreer angeschossen und schwer verletzt worden. Recherchen zeigen nun, der mutmaßliche Täter bewegte sich in einem rechtsextremen Umfeld. Und auch bei den Ermittlungen zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gibt es neue Erkenntnisse. Ludger Fittgau ist unser Landeskorrespondent. Herr Fittgau, fangen wir mit dem Mordfall Lübcke an. Der Tatverdächtige Stefan E. soll 2016 auch ein Messerattentat auf einen irakischen Flüchtling ausgeübt haben. Das berichtet heute der Spiegel. Weiß man schon Näheres?
Ja, man hat die Bestätigung der Staatsanwaltschaft Kassel bekommen, Frau Hennen. Danach ist es so, dass am 6.1.2016 ein irakischer Asylbewerber auf dem Weg von der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Lohfelden bei Kassel von einem Radfahrer angegangen worden ist, von hinten mit einem Messer angegriffen wurde und nach dieser Messerattacke sehr schwer verletzt war. Und jetzt sagt die Staatsanwaltschaft Kassel, habe sie Hinweise, dass möglicherweise der Täter eben der von Ihnen schon genannte Stefan E. ist, der ja auch als Tatverdächtiger gilt im Mordfall Lübcke. Also dieser Mann hat möglicherweise auch die Tat im Jahr 2016 begangen. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat einen Anfangsverdacht wegen des versuchten Totschlags gegen Stefan E. bejaht.
Vom Mordfall Lübcke nach Wächtersbach. Dort wurde am Montag ein junger Eritreer schwer verletzt. Nun werden immer mehr Fakten über das flüchtlingsfeindliche Milieu bekannt, in dem sich der mutmaßliche Täter bewegte. Was ist das für ein Milieu?
Zunächst muss man noch mal klar sagen, Frau Hennen, es ist immer noch ungeklärt, ob der Tatverdächtige in rechtsextreme Netzwerke eingebunden war. Das kann man noch nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft hat zum Beispiel das Handy noch nicht geknackt, um möglicherweise Verbindungsdaten zu anderen Rechtsextremen dort zu finden. Fest steht aber, dass seine Ansichten im direkten Umfeld, die Ansichten des Attentäters zumindest toleriert wurden. Seine offenbar häufig verbalen Ausfälle, die er zum Beispiel in einer Kneipe, in seiner Stammkneipe geäußert hat, hatten eben keine Folgen. Der Wirt wusste von seiner flüchtlingsfeindlichen Haltung und hat das auch offenbar nicht ernst genommen. Aber gleichzeitig ist auch bekannt geworden, dass der Wirt auf Facebook Inhalte der NPD und aus dem Reichsbürgermilieu gepostet hat. Außerdem sollen weitere Mitglieder des Schützenvereins, in dem der Verdächtige war, eben auch sich in dieser Kneipe getroffen haben und Stammkunden der Gaststätte gewesen sein. Außerdem ist diese Woche bekannt geworden, dass es eine Razzia gab beim Bruder des Verdächtigen, auch in Main-Kinzig-Kreis in Erlensee. Dieser Bruder soll offenbar ebenfalls eine rechtsextreme Gesinnung haben und einen Hang zu Waffen haben. Das ist der Hintergrund dieser Razzia, die in dieser Woche stattfand.
Am Dienstag gab es ja eine Mahnwache mit 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Wächtersbach. Und jetzt wird es morgen eine weitere Demonstration geben. Das Motto lautet: Rechten Terror stoppen. Hat Hessen denn ein besonderes Problem mit gewalttätigen Rechtsextremen?
Also rein statistisch gesehen muss man das verneinen. Hessen ist nicht besonders auffällig in der Statistik des Rechtsextremismus, ist eher im unteren Mittelfeld. Aber natürlich haben wir jetzt eben diese Häufung dieser schweren Gewalttaten, der Fall Lübcke vor knapp 2 Monaten, dann jetzt der Angriff auf den jungen Eritreer in Wächtersbach. Das deutet zumindest darauf hin, dass es ein Potenzial sehr gewaltbereiter Leute gibt hier in Hessen, rechtsextreme oder flüchtlingsfeindliche Strukturen. Und das müssen auch die Behörden ernst nehmen. Das nehmen sie auch ernst. Das ist deutlich geworden in den letzten Wochen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Es gibt zu beiden Mordattentaten, dem einen ja ausgeführten Mord und auch dem, Gott sei Dank, mit dem Leben davongekommen ist ja der junge Mann aus Eritrea, aber auch nur, weil er Glück hatte. Das weiß man auch inzwischen. Es sind 6 Schüsse auf ihn abgefeuert worden. 6 Schüsse. Das ist also ein richtiger Kugelhagel gewesen. Und auch zu dieser Tat gibt es eine Sonderkommission. Also die Ermittlungsbehörden nehmen das sehr, sehr ernst. Im Fall dieses neuen Falles des erwähnten irakischen Flüchtlings von 2016 kann es auch sein, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlung übernimmt. Das zumindest sagt heute die Staatsanwaltschaft Kassel. Also das muss man sagen. Hessen hat ein besonderes Problem gerade in den letzten Monaten. Man nimmt es aber sehr ernst. Die Ermittlungsbehörden sind auch deutlich akribischer als noch beim Fall der NSU-Morde vor 13 Jahren, wo man ja rechten Spuren erstmal gar nicht nachgegangen ist, wo man ja erstmal im Umfeld der Opfer geforscht hat und eher Beziehungstaten vermutet hat. Jetzt nimmt man jede Spur, die in das rechtsextremistische Milieu führen könnte, doch sehr ernst.
Neue Erkenntnisse im Mordfall Lübcke und zum Anschlag in Wächtersbach. Ludger Fittgau berichtete. Vielen Dank. In Baden-Württemberg haben heute Morgen die Sommerferien begonnen. Am Stuttgarter Flughafen herrscht Hochbetrieb. Allein heute sollen 50.000 Fluggäste abgefertigt werden. Davon geht die Flughafengeschäftsleitung aus. Während viele Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern in den Hallen auf ihre Flieger warten, demonstrieren seit einer Stunde Aktivisten der baden-württembergischen Fridays for Future-Bewegung im Terminal 1. Erstmals findet eine Kundgebung der Bewegung direkt in einem Flughafen statt. Die Aktivisten wollen zeigen, wie umweltschädlich Fliegen ist und den Reisenden ein schlechtes Gewissen machen. Unsere Landeskorrespondentin Uschi Götz ist vor Ort, wie Sie hören. 50.000 Fluggäste und jetzt noch Demonstranten. Frau Götz, das klingt nach heftigen Turbulenzen schon am Boden. Was ist da gerade los?
Ja, man hört ja die heftigen Turbulenzen. Hier ist richtig was los. Tausende Reisegäste und Demonstranten, Hunderte. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, skandieren die eben. Das schallt hier durch das gesamte Flughafengebäude. Bei dieser ersten Demo überhaupt in einem Flughafengebäude und Papierflieger werden geworfen. Hier hängen Banner mit der Aufschrift, wie etwa Fliegen zerstört Naturparadiese. Im Moment sind es so ungefähr, würde ich sagen, zwischen 250 und 300 Aktivisten in Terminal 1. Es gibt kein Chaos, aber es ist doch einiges los. Sie stehen, diese Aktivisten, auf der Ebene 4. Sie schauen auf die Reisenden hinab. Es sind Jugendliche, aber auch Eltern sind da. Ein riesiges Medieninteresse. Ein russisches Fernsehteam ist wohl unter uns. Und insgesamt 2,2 Millionen Flugpassagiere werden hier am Stuttgarter Flughafen in diesen Sommerferien wohl erwartet. Das ist ein deutliches Plus zum Vorjahr. Und die CO2-Emissionen haben sich seit 1990 verdoppelt. Durch Billigflüge werde das weiter zunehmen, heißt es eben hier in einer Kundgebung, wobei jetzt gerade im Moment hier ja echt skandiert wird. Und wir hören mal kurz rein, was der 17-jährige Kolja Schultheiß von Fridays for Future sagt, um was es konkret Ihnen heute hier geht.
Also heute ist zum einen der Tag, an dem die meisten Leute fliegen werden ab Stuttgart, weil eben Ferienbeginn ist. Dagegen wollen wir ein ganz großes Zeichen setzen. Und zum anderen fordern wir, dass bis Ende 2019 sämtliche Subventionen für fossile Energieträger, also zum Beispiel Kerosin, gestrichen werden, sowie eine CO2-Steuer von 180 Euro pro Tonne CO2, die emittiert wird.
Ja, und erstaunlich, die Flughafenleitung hat diese Demo genehmigt. Der Klimaschutz sei ein überragend wichtiges Thema, sagt ein Sprecher.
Frau Götz, wie reagieren denn die Fluggäste, wenn ihnen gleich zu Beginn der schönsten Zeit des Jahres das Fliegen so madig gemacht wird?
Ja, das ist echt ein Problem. Also manche stehen hier, schütteln den Kopf, ignorieren diese Demonstration. Andere bleiben stehen, schauen nach oben, eben zu den Demonstranten, zu den Aktivisten. Und es sind vor allem junge Menschen. Das ist deutlich zu sehen. Ihnen, also die jungen Reisenden, ihnen ist es unangenehm, jetzt da mit dem Koffer zu stehen, während über ihnen junge Menschen gegen das Fliegen demonstrieren. Ich habe mal so ein paar Stimmen gesammelt. Wir hören da mal eben rein.
Nach Gran Canaria. Nee, weil ich genau weiß, dass die Hälfte von denen, die dort demonstriert, auch fliegt.
Wir fliegen nach Ägypten, Hurghada.
Das ist nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Das, ob wir jetzt fliegen oder nicht fliegen, klar, CO2-Ausstoß. Aber
es ist nicht in Ordnung, dass die Politiker von Bonn und Berlin also hin und her pendeln mit dem Flugzeug. Das verstehe ich gar nicht, das gehört sich auch nicht. Die sollen als Vorbild vorangehen und den Zug nehmen.
Ja, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe einen Urlaub im Jahr und ja, mehr mache ich ja nicht.
Das ist so ein bisschen der Tenor. Einmal im Jahr fliege ich. Und was wir eben hier auf der Kundgebung gehört haben, ist auch Kritik an den häufigen Flügen der Politiker. Das wurde auf der Kundgebung eben thematisiert. Die Politiker sollen jetzt endlich mit gutem Beispiel vorangehen und weniger fliegen.
Fridays for Future hat ja angekündigt, auch in der gesamten Ferienzeit weitere Aktionen zu starten. Was ist da noch geplant?
Genau, die Aktivistin, die schwedische Greta Thunberg, hat ja gesagt, wir machen trotz der Ferien weiter. Die Klimakrise hört nicht auf, weil wir Urlaub haben. Und das gilt wohl auch für diese jungen Menschen hier. Einige gehen wohl schon kurz in Urlaub mit dem Zug, natürlich, wie Sie betont haben. Andere werden weiter demonstrieren. Landesweite Aktionen sollen weiterhin stattfinden, und zwar immer freitags. Und es geht den jungen Menschen nun darum, bundesweit für eine große Demonstration am 20. September zu mobilisieren. Sie wollen Studierende jetzt konkret ansprechen in diesen Ferien und in die Breite der Gesellschaft gehen. Dafür wollen sie jetzt die Ferien nutzen.
Uschi Götz von der Fridays for Future Demo am Stuttgarter Flughafen. Muttis Curry fürs Studium. Ein Start-up aus Schleswig-Holstein verkauft eine Currymischung und finanziert damit die Schulkosten für die Kinder der indischen Herstellerinnen. Ein Thema gleich bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Das war Deutschland heute. Fürs Zuhören dankt Claudia Hennen.